ARD Sounds.
Der ist unser Favorit und der ist diejenige, dass unser Land oder unsere Bevölkerung unterstützt. Und der hat seit 47 Jahren gekämpft für uns.
Das sagt eine Unterstützerin des Schah-Sohns Reza Pahlavi, der für viele Iraner als Hoffnungsträger gilt.
Doch nicht alle waren so begeistert von Pahlavis Besuch heute in Berlin. Regierungsvertreter zum Beispiel wollten ihn nicht empfangen.
Aber bevor wir euch das genauer erzählen, schauen wir auf die aktuelle Lage im Iran.
Hallo, ich bin Constanze Semide aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Donnerstag, den 23. April um 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, bevor wir gleich auf den Besuch von Reza Pahlavi in Berlin eingehen, lass uns doch mal kurz zusammenfassen, wie es im Moment im Irankrieg aussieht. Kurze Bestandsaufnahme. Derzeit gilt eine Feuerpause. Bei gleichzeitig im Raum stehenden amerikanischen Drohungen, die Bombardements wieder aufzunehmen und Kraftwerke und Brücken zu zerstören. Der Iran selbst hat Pläne für Gegenschläge veröffentlicht. Verhandlungen gibt es keine. Die amerikanische Delegation unter Vizepräsident Vance war zuletzt in Warteposition. Ich zitiere mal unseren Korrespondenten Uwe Lüb. Der Irankrieg ist im schlechtesten Sinn an einem neuen Nullpunkt angekommen.
Ja, und ich will das gleich mal mit einer Einschätzung von Nathalie Amiri ergänzen, der ARD-Journalistin, die lange das Studio in Teheran geleitet hat. Sie hat heute früh auf NDR Info Folgendes gesagt.
Seit Beginn des Krieges befinden sich die Menschen in einem Internet-Blackout, also seit dem 28. Februar. Sie können nicht mehr nach außen kommunizieren oder auch innerhalb bekommen sie kaum noch Nachrichten, nur die Propaganda des Regimes. In den letzten Wochen gab es fast täglich Hinrichtungen von Protestierenden, die im Januar protestiert haben. Sie haben unglaublich Angst. Sie bekommen Droh-SMS. Auf den Straßen wird man einfach verhaftet. Es gibt durch ganz Teheran Checkpoints mit Basij-Kontrolleuren, die hochbewaffnet sind und die Menschen einschüchtern. Zusätzlich zu dem sind ja sehr, sehr viele Fabriken und Firmen zerstört worden in den letzten Wochen. Die Menschen haben ihre Arbeit verloren. 2 Millionen Arbeitsplätze sollen dadurch verloren gegangen sein. Und das ja in einer Situation, in der die Wirtschaft schon im freien Fall war die letzten Jahre und die Menschen ja im Januar auf die Straße gegangen sind gegen das Regime, aber auch aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Lage, wo sie sich den Alltag einfach nicht mehr leisten können. Und jetzt haben sich die Preise noch mal verdreifacht.
So ist die aktuelle Lage oder zumindest ist es das, was wir wissen. Amiri hat außerdem gesagt, dass mittlerweile die Hardliner im Regime das Sagen haben. Alles, was an moderaten Kräften da gewesen sein mag, ist stumm oder weg.
Keine politische Lösung in Sicht also und ein Regime-Change erst recht nicht. Und man weiß irgendwie auch gar nicht, wer diesen Change denn vollziehen soll, oder?
Nee, das ist völlig unklar. Wer soll das machen? Wer ist im Iran Opposition und wer ist fähig, dieses Land zu führen?
In Berlin war heute so ein möglicher Führer zu Besuch, Reza Pahlavi, der Sohn des früheren Schahs von Persien. Aber der Besuch sorgt für Wirbel. Erstmal hat Pahlavi heute bei der Bundespressekonferenz gesprochen. Von der Bundesregierung ist er aber nicht empfangen worden und es gibt in Berlin Demonstrationen für ihn und gegen ihn. Auf der Straße hat ihn erstmal jemand mit Tomatensoße attackiert. Ich finde ihn auch irgendwie total schwer einzuordnen.
Ja, und das geht nicht nur dir so. Ich möchte ihn mal kurz vorstellen. Reza Pahlavi, 65 Jahre alt, lebt seit Jahrzehnten im Exil in den USA, jetzt in der Nähe von Washington. Und er ist ein iranischer oppositioneller Politiker, möchte ich ihn gar nicht nennen an der Stelle. Sein erklärtes Ziel ist es, verschiedene Oppositionsgruppen zu einen, auch die iranische Linke ins Boot zu holen.
Will er denn wieder Schah werden, oder?
Nein, also zumindest hat er das mehrfach gesagt, dass er keine absolute Monarchie will, so wie sein Vater geherrscht hat.
Aber hat er denn Anhänger im Iran oder beschränkt sich das eher auf die Exil-Iraner?
Die hat er, aber wie groß seine Unterstützerschaft wirklich ist, keine Ahnung. Also während der großen Proteste Ende letzten Jahres und Anfang 2026, da hat er sich ja ziemlich engagiert. Er hat die Demonstranten im Iran ermutigt, er hat von außen versucht, Proteste zu koordinieren. Er hat beispielsweise auch die iranischen Sicherheitskräfte aufgerufen, sich gegen das Mullah-Regime in Teheran zu stellen und die Demonstranten zu unterstützen. Und er hat das Ausland aufgerufen, die Proteste zu unterstützen.
Und da gab es ja auch noch Hoffnung im Westen, dass es diesmal gelingen könnte, dass das Regime fallen könnte.
Ja, und das waren auch die größten Proteste nach der großen Welle vor 3 Jahren, die ja damals losbrachen, nachdem eine nicht korrekt verschleierte Frau im Iran von Sicherheitskräften getötet wurde. Auch damals dachte oder hoffte der Westen, das Regime sei kurz vor dem Sturz.
Er hatte doch auch die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran unterstützt, oder?
Ja, das hat er. Und er hat auch gesagt, dass Donald Trump dem iranischen Volk helfen will und einen Aufstand gegen die Mullahs unterstützt. Und er hat gesagt, dass es im Iran Unruhen und letztlich auch einen Umsturz geben wird. Also Pahlavi war überzeugt, dass mit einem Angriff von außen Aufstände im Inneren angefacht würden und dass es im Land einen geheimen organisierten Widerstand gibt, Widerstandsgruppen.
Also so eine Art Partisanen oder wie?
Ja, so in etwa. Also dass es jedenfalls Gruppen gibt, die dann einen Umsturz koordinieren und leiten würden.
Also hat er wahrscheinlich an den Regime-Change geglaubt.
Ja, so sieht es aus und er tut es auch immer noch. Er hat die Angriffe der USA und Israels auch nicht kritisiert. Er hat sie eher wie so einen Zündfunken gesehen, der notwendig ist, damit es im Inneren nicht nur losgeht, sondern dann auch Erfolg hat.
Gut, neuer Schah will er wohl nicht sein, aber will er dann eine Art Anführer sein?
Ja, er hat sich mehrfach ins Spiel gebracht als Übergangsanführer, damals schon, jetzt wieder, aber irgendwie läuft das immer ins Leere.
Wie auch die Aufstände ja letztlich. Nochmal, es ist nicht klar, was für einen Rückhalt Pahlavi im Iran selbst hat, oder?
Nein, er wird natürlich von den Monarchisten unterstützt, die gibt es da, weil er der Schah-Sohn ist, auch wenn er, wie gesagt, kein Schah werden will. Aber das macht ihn für andere Gruppen natürlich indiskutabel. Die Opposition im Iran ist so vielfältig, wie es unklar ist, was sie überhaupt für eine Rolle spielt oder spielen kann. Aber bevor wir uns hier weiter im Kreis drehen, ich habe ein kleines Hörfunkporträt von Reza Pahlavi gefunden. Das hat unser Kollege in Washington, Carsten Kühntop, im Februar gemacht, also vor den Angriffen. Lass uns da mal eben reinhören. Ich finde, es beschreibt die Person Pahlavi ganz gut. Er fängt damit an, dass Pahlavi sich als Führer einer Übergangsregierung sieht und er wirbt beim amerikanischen Sender CBS für sich selbst.
If the people did not actually believe that I can be the person doing that for them.
Wenn die Menschen im Iran nicht glauben würden, dass ich das für sie tun kann und ihr Vertrauen verdiene, dann würden sie nicht zu Millionen auf den Straßen sein und meinen Namen rufen. Aber das machen sie.
Chanting my name and asking my return. They do.
Die Dynastie der Pahlavis endete einst in Schande. Als der Schah abdankt, ist er verhasst wegen Dekadenz, Korruption, Größenwahn. Autoritär und brutal hatte er regiert. Von dem Geld, das die Familie mit der Flucht außer Landes brachte, lebt Kronprinz Reza offenbar bis heute. Und zwar meist in einem Vorort von Washington, wo er mit seiner Frau 3 Töchter großzieht. Einer bezahlten Tätigkeit geht er nie nach. Jahrzehntelang ist er nur Lobbyist für seine Sache, meist unbemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit. Das Ziel im Iran müsse jetzt eine säkulare Demokratie sein, in welcher Staatsform auch immer, sagt Reza.
I'm not here to advocate for a republic or a monarchy.
Ich werbe nicht für eine Republik oder eine Monarchie. Ich möchte der ehrliche Makler sein und völlig neutral und sicherstellen, dass wir einen transparenten demokratischen Übergang haben.
We have a fully transparent democratic transition.
Und möglicherweise ist das auch der Grund, warum es keinen offiziellen Termin mit der Bundesregierung heute gab, oder?
Donald Trump übrigens, der hat ihn auch noch nicht empfangen. Auch merkwürdig, oder? Mhm. Aber um erstmal auf deine Frage zu antworten, die offizielle Begründung der Bundesregierung war, warum man Pahlavi nicht empfangen habe, Gesprächspartner für die Bundesregierung sei die Regierung in Teheran, auch wenn man dieser keine politische Legitimation zubillige.
Aber man trifft sich ja auch mit Oppositionspolitikern anderer Länder, gerade wenn man so heftig die amtierende Regierung kritisiert. Das ist doch irgendwie seltsam.
Das ist es. Der Regierungssprecher, also der Bundesregierung, hat auch nachgeschoben, er wisse von keinen Versuchen, Pahlavis mit der Regierung sprechen zu wollen. Bei Pahlavi wieder klingt das völlig anders. Er schimpft richtig. Er hat gesagt, es sei eine Schande, dass kein Regierungsmitglied mit ihm habe sprechen wollen. Demokratische Regierungen sollten mit den Menschen sprechen, die Stimme derjenigen sind, die keine Stimme haben. Damit meint er sich selbst offenbar.
Aber es ist ja schon mit ihm gesprochen worden, oder?
Ja, Armin Laschet von der CDU, der hat sich mit ihm getroffen. Er hat ihn eine relevante Stimme der Opposition genannt im Vorfeld. Also eine Stimme, ein Mann, auf den sich viele im Iran verständigen könnten, hat Laschet gesagt, einer, der einen Übergang einleiten könnte. Politiker der Linken aber finden Pahlavi indiskutabel und werfen ihm vor, eine autokratische Herrschaft anzustreben. Die Grünen sind auch einigermaßen kritisch. Omid Nuripur, der ja selbst iranische Wurzeln hat, etwa meinte, er sei eine Stimme von vielen.
Ja, und das wird offenbar international auch so gesehen. Also die Kritik, sonst würde man ja mit ihm auch offiziell sprechen.
Und das wiederum kritisiert Pahlavi heftig, also dass man nicht mit einem wie ihm spricht, aber zum Regime in Teheran Beziehungen pflegt. Er nennt das Appeasement, also Beschwichtigungspolitik, die nichts bringen würde. Deutschland und Europa spielen eine wichtige Rolle, sagt er, aber sie würden diese Rolle damit selbst untergraben. Das Regime im Iran, das liege im Sterben und weder Parlamentspräsident Ghalibaf noch Außenminister Araghchi seien Pragmatiker oder Reformer. Das gibt es alles gar nicht für ihn. Die gehören alle zum Regime, haben alle Blut an den Händen. Nochmal ein Zitat von Pahlavi hier aus der Bundespressekonferenz selbst.
As Chancellor Merz declared,
Kanzler Merz erklärte, das iranische Regime kann sich nur mit purer Gewalt und Terrorismus gegen das eigene Volk an der Macht halten und seine Tage sind gezählt. Die Frage ist nicht, ob der Wandel kommt. Der Wandel ist bereits eingeläutet. Die Frage ist nur, wie viele Iraner werden noch ihr Leben verlieren, während die Gemeinschaft der westlichen Staaten nur zuschaut.
Continue to merely watch.
Ja, es ist wirklich schwierig, oder? Was sagt denn die Bundesregierung zu den Vorwürfen?
Naja, von denen kommen immer die bekannten Sätze wie, das iranische Volk muss selbst über seine Zukunft entscheiden.
Die Bundesregierung versucht ja auch, auf irgendeinem diplomatischen Weg den Krieg mit den USA und Israel zu lösen, während es bei Pahlavi so wirkt, als ob er die Angriffe als ja, richtig und notwendig sieht. Ne?
Ja, und das ist wohl auch die Krux, denn Israel und die USA haben im Iran jetzt nicht so den guten Ruf. Und nicht nur bei den Mullahs, sondern natürlich auch bei den Menschen im Land. Aber Pahlavi hat gesagt, dass der Großteil der Menschen die Angriffe unterstützt. Stimmt das? Auf wen bezieht er sich da? Zumindest erinnert er an den Krieg, den das Regime in Teheran gegen das eigene Volk führt. Allein im Januar seien tausende Menschen getötet worden im Zuge der Proteste, sagt er.
Und auch jetzt gibt es ja ständig Berichte von Hinrichtungen. Das hat ja eingangs Nathalie Amiri auch gesagt.
Wir wissen wirklich wenig über das, was im Iran vorgeht. Auch in einer wie auch immer gearteten Opposition. Wir wissen nur, dass sie fürchterlich zerstritten ist. Pahlavi hat zwar gesagt, dass er nicht Schah werden will, aber wenn die Menschen das so entscheiden würden, dann stünde er bereit. Es gäbe ja schließlich auch demokratische Monarchien, siehe Europa, Belgien, Spanien.
Aber nach der Erfahrung mit seinem Vater sind die Leute ja natürlich misstrauisch. Ne? Also irgendwie steht Reza Pahlavi auf ziemlich verlorenen Posten und dann noch mit Tomatensauce am Hals. Von außen betrachtet hat er da heute keine gute Figur abgegeben. Aber was kann Europa tun oder Deutschland?
Offenbar ziemlich wenig. Armin Laschet, um auf den nochmal zurückzukommen, der hat vor seinem Treffen mit Pahlavi gesagt, dass Europa für ihn im Nahostkonflikt völlig ohne Einfluss sei. Vor dem Krieg, im Krieg und auch in der Frage des Waffenstillstandsverhandlungen, da wüssten wir nicht einmal, was die Amerikaner überhaupt verhandeln. Die Europäer könnten eventuell helfen bei einer möglichen künftigen Minenräumung in der Straße von Hormus, wenn es denn je zu einem Ende des Krieges kommt.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.